Historiker und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Und die wird uns etwas zu jüdischem Leben und Antisemitismus in der DDR erzählen.
Gut, also, herzlichen guten Abend. Ich hatte vorhin schon die Organisatoren gefragt. Das Thema hat ja beides, ne? Juden in der DDR und Antisemitismus. Und meine Frage war, beides schaffe ich nicht wirklich an einem Abend, weil es eigentlich zwei Themen sind. Ne? Also man kann das natürlich zusammen behandeln, aber dann wird alles nie ganz richtig oder zu wenig. Und deswegen ist meine Frage, und ich hoffe, dass Sie einverstanden sind, ich hatte gefragt, worauf der Schwerpunkt liegen sollte. Und mir wurde so gesagt, eher ein Stück mehr zum Thema Antisemitismus. Wenn das, weiß ich jetzt nie, ob es andere Vorstellungen gibt oder ob eher zum Thema Juden in der DDR und das Thema Antisemitismus ein Stück sozusagen dazu. Wie sieht's aus? Wie bitte?
Das Thema, das zweite, also Juden in der DDR, finde ich auch ganz interessant.
Gut, dann mache ich mal den Versuch, beides hinzukriegen. Ja, wenn es... No, nee, das verstehe ich. Das ist so und ich versuche mal beides zusammenzukriegen. Und meine Kollegin, Frau Dr. Ulbrich, kommt ja nächste Woche und wird dann ein Stück was zur Theorie Antisemitismus sagen. Und da wird manches, was ich vielleicht heute auch nicht sagen kann, gerade zum Beispiel Antizionismus und Verbindung zum Antisemitismus, deutlicher werden, als ich das heute vielleicht in den 40 Minuten, die ich da sprechen möchte, sage. Gut, ich kann das sozusagen heute aus zweierer Sicht machen, werde ich aber versuchen, nur nicht allzu häufig zu machen, aus der Sicht von jemandem, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und aus der Sicht, dass ich natürlich die DDR selbst erlebt habe und als Jüdin in der DDR gelebt habe und natürlich auch ein paar eigene Erfahrungen zu dem Thema mit einbringen lasse. Ich habe vorhin schon mal gesagt, also das Thema Antisemitismus in der DDR und Juden in der DDR ist bis heute ein sehr umkämpftes Thema. Ich kann mich gut erinnern, im Jahr 2007 hat die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin eine Ausstellung gemacht. Das hat es bei uns nicht gegeben, Antisemitismus in der DDR. Es war eine ziemlich große Ausstellung, die, glaube ich, auch in Dresden war dann, präsentiert wurde. Ich glaube, von den Grünen damals. Ganz viel Streit, ganz viel Artikel in dem ganzen Jahr zur Ausstellung. Und es zeigte sich, dass es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, vor allen Dingen von denen, die in der DDR bewusst gelebt haben. Von ganz schlimm, die Ausstellung, bis zur Tatsache, das musste mal gesagt werden, also wirklich beides. Und diese Auseinandersetzung ist wirklich ein ganzes Jahr geführt worden und hat eigentlich ganz deutlich gemacht, dass hier ein Problem ist, wo auf der einen Seite persönliche Betroffenheit ist, derjenigen, die es erlebt haben und dann sagen, aber so habe ich das nicht erlebt. Und auf der anderen Seite das extreme andere Beispiel ist, dass auch in einer Pauschalität darüber geurteilt wird, die dem Thema auch nicht gerecht wird. So, und ich werde es versuchen, ein kleines bisschen historisch anzugehen, aber ich gebe mir Mühe auch nicht zu sehr, damit man beides ein Stück zusammenbringen kann. Vielleicht noch so eine Anregung zum Thema. Es gab ja, so wie jetzt, diese letzte Umfrage der Ebert-Stiftung, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, die ja von 20% manifesten antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung geht und vor allen Dingen unter jungen Leuten, was für mich nie wirklich was Neues war, aber nicht daran erinnert hat, dass es solche Umfragen schon Anfang der 90er Jahre gab. In der DDR gab es sowas nicht. Warum das so ist, also solche Umfragen zu diesem Thema und auch, dass sie veröffentlicht wurden. Ja, also das ist sozusagen etwas, was überhaupt keine Rolle spielte und auch ein Teil des Themas war. Aber in den 90er Jahren sah dieses Verhältnis noch ziemlich anders aus. Da gab es auch schon Umfragen und in den 90er Jahren und bei dieser Umfrage kam sogar raus, dass unter einem bestimmten Anteil der Jugendlichen dieser Anteil mittlerweile im Osten stärker ist als im Westen. Umfragen Anfang der 90er Jahre haben noch ein ganz gegensätzliches Bild gezeigt. Einen ziemlichen Unterschied, sage ich mal, zugunsten weniger Prozentzahlen im Osten Deutschland. Also das war 1990 so und 1994. Und diese Ergebnisse zeigen, dass da etwas gewesen sein muss, was damals ein Stück anders war. Und auf der anderen Seite, dass die letzten 20 Jahre auch ganz schön etwas getan und verändert haben an diesen antisemitischen Einstellungen. Also wenn man so will, ins Negative. So, 1945, als der Neubeginn war für jüdisches Leben in Ost wie West, war dieses Thema nur scheinbar tot. Es gab schon 1947, auch in der sowjetischen Besatzungszone, die ersten Anzeichen für, ich würde so sagen, virulenten, unterschwelligen Antisemitismus. Es gibt eine Reihe von Äußerungen, vor allen Dingen von Vertretern der jüdischen Gemeinden, die sich ja nach 1945 relativ rasch überall, auch in der ehemaligen, auf die, also im Gebiet der sowjetischen Besatzungszone wieder gegründet hatten, allerdings sehr klein, die darauf aufmerksam gemacht haben. Schon 1947 hat zum Beispiel der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Dresden, Auschwitz-Überlebender, das regelrecht angeprangert und hat gesagt, dass es nicht lange gedauert hat und das, was damals, was man glaubte, nach 45 nicht wieder hören zu müssen, unter der Decke immer noch schwelt. Und es gab 1947 schon die ersten Friedhofsschändungen wieder, 2 Jahre nach Ende des Krieges, sowohl im Osten als auch im Westen. Und beides, dieser unterschwellige Antisemitismus, über den Leon Löwenkopf, der erste Vorsitzende der Gemeinde, gesprochen hat, und auch offensichtlicher Antisemitismus. Es gab auch Demonstrationen, vor allen Dingen in der alten Bundesrepublik, gegen die sogenannten DP-Lager. So etwas gab es in der späteren DDR nicht. Das heißt, ein Teil von Juden aus Osteuropa wollte nicht mehr beispielsweise in Polen bleiben und ist in die amerikanische Besatzungszone gegangen, um von dort aus nach Israel zu gehen. Und die hat man dort erstmal mehrere Jahre die lebten dann in großen Lagern. Und diese Lager zum Beispiel bei München und so weiter, keine KZs, aber es waren Lager, wo man also sozusagen wartete, bis man weiterreisen konnte. Und diese Lager, die waren schon in Ende der 40er Jahre, 47, 48, dort ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes bis hin zu Demonstrationen. Ich will damit sagen, der Antisemitismus war auch in der frühen Nachkriegszeit eigentlich ein Thema, was trotzdem, was passiert war, nicht wirklich vom Tisch war. Ist auch logisch eigentlich, ne? Die Deutschen, die den Krieg überlebt hatten, sind ja keine anderen Menschen geworden. Und wenn sie einen ganz großen Teil des Alltagsantisemitismus im Nationalsozialismus hatten, des politischen und manifesten rassistischen Antisemitismus unter den Anhängern der NSDAP, dann war der nicht plötzlich weg. Er ist quasi leise geworden, weil die Macht eine andere war. In der sowjetischen Besatzungszone durch die Sowjetarmee, in den westlichen Besatzungszonen durch die Alliierten. Aber er blieb unter der Decke. Und das ist sozusagen das erste Anzeichen dafür gewesen, dass man merkte, eigentlich wäre eine ganz große, jetzt spreche ich von der DDR, späteren und der sowjetischen Besatzungszone, aber drüben war das genauso, es wäre eine innere Auseinandersetzung notwendig gewesen. Was ist Antisemitismus? Wo kommt er her? Warum ist im deutschen Volk er auf so fruchtbaren Boden gekommen, dass er bis zur Shoah geführt hat? Ne? Denn das Volk war ja das Gleiche, was dann hinterher hier gewohnt hat. Und die waren ja nicht alle unschuldig und es waren nicht bloß die Anführer der Nazi-Partei, die das nahmen. So, und diese Auseinandersetzung, und ich glaube, das ist das erste Thema, was auch die DDR begleitet hat, und das haben die frühen Interessenvertreter der jüdischen Gemeinde in der DDR auch thematisiert, diese Auseinandersetzung fand nicht wirklich statt. Was in der DDR stattfand, das ist etwas, was man sagen muss, ist eine gerichtliche Verfolgung der Nazi-Verbrecher. Es ist eine sozusagen eine gesetzliche Festlegung dessen, was erlaubt war und nicht erlaubt war, erfolgt. Also es waren den meisten Leuten klar, also diese antisemitischen Losungen kann man nicht mehr laut sagen. Ja, sie sind nicht mehr erwünscht. Und natürlich hat man das also im Offiziellen auch nicht gesagt. Aber im Familienkreis, dann, wenn man in Ruhe zu Hause saß oder am Stammtisch in der Kneipe, wurden sie relativ früh wieder geäußert. Das ist ein Problem, was ich glaube, die ganze DDR begleitet hat. Ich würde das als unterschwellige antisemitische Einstellung betreffen. Die sind kein manifestes antisemitisches Bild gewesen, sondern es sind unterschwellige Einstellungen gewesen, die sich zum Beispiel in bestimmten Äußerungen, was man für Juden für Eigenschaften gab, dass es vielleicht doch nicht so falsch war, was Hitler gemacht hat. Ja? Also in solchen Äußerungen, und häufig hat man es auch erst dann mitgekriegt, wenn man eine sehr solche Atmosphäre hatte, wo man sowas sagen konnte. So. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem der DDR gewesen, damit nicht eine Auseinandersetzung zu können. Weder in der Zeit noch vor der Gründung der DDR noch danach. Ein zweites Problem, was es in Bezug auf Antisemitismus gab, hat sich ein Stückchen später gezeigt. Aber da würde ich vielleicht, weil der Herr nochmal gefragt hatte, wie es mit dem Juden in der DDR ist, nochmal einen kleinen Einschub machen. Vielleicht von den Zahlen, damit Sie wissen, wer an Juden hier in unserem Bereich gelebt hat. Ne? Es gab vor 1933 500.000 Juden in Deutschland. Überlebt haben in Deutschland 15.000. Das ist die Zahl. Ne? Da sind natürlich die Immigranten mit eingerechnet. Und diejenigen, die sich hier verstecken konnte, aber das Verstecken war nicht so häufig. Das heißt, diejenigen, die als Juden nach 1945 dann wieder die jüdischen Gemeinden gründeten, waren schon nur noch eine kleine Zahl. Auch im Westen, aber vor allen Dingen im Osten. Die größte Gemeinde in der DDR, die sich entwickelte nach 1945, war Berlin. Ost und West war ja eine gemeinsame Gemeinde, dort gab es so ungefähr 2.500, die dort lebten dann. Und in den anderen Gemeinden, zu denen gehörte in der DDR Dresden, Leipzig, das waren Dresden, Leipzig und Chemnitz und Berlin. Dann gab es in Halle eine jüdische Gemeinde, in Magdeburg, in Schwerin und in Erfurt. Das sind sozusagen die jüdischen Gemeinden, die sich in der DDR gründeten. Mit einer Zahl von am Anfang vielleicht so ungefähr um die 5.000, von denen aber ganz viele auch nicht lange blieben. Also es gab in den ersten Nachkriegsjahren auch eine ganze Menge Wanderungen, Auswanderung noch und unter anderem in die als Zusammenführung von den Familien, dass also viele dorthin gegangen sind, wo ihre Familie lebte. Es gab auch eine Wanderung von Ost nach West. Aber diese Gemeinden, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, die entstanden und sie verbanden so ungefähr die jüdischen Leute in der DDR und vorher in der sowjetischen Besatzungszone, die als Juden leben wollten. Muss man vielleicht noch sagen, es gab wesentlich mehr Leute in der DDR, die jüdische Wurzeln hatten, weil das nochmal ein Unterschied ist, wenn man über jüdisches Leben redet. Ne? Wenn man über jüdische Gemeinden redet, das sind die Leute, die sich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, zum Judentum bekennen. Das heißt, die auch als Juden leben, in der Tradition, in der Religion, in der Kultur. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, jüdisch ist man dann, wenn man eine jüdische Mutter hat. Nach dem jüdischen Religionsgesetz, nach der Halacha, geht's nach der Mutter. Und wenn man eine jüdische Mutter hat, gilt man als jüdisch. Bedeutet aber nicht, dass jeder, der nach der Religionsgesetzen als Jude gilt, auch wirklich als Jude gelebt hat. Das heißt, es gab schon vor 1933 ganz viele Juden, die zwar nach dem Religionsgesetz jüdisch waren, aber die ausgetreten waren, die Atheisten waren oder die in andere Religionen gegangen sind. Und nur die zum Judentum selbst, also auch sich bekennen wollten, die die Religion und Kultur ausgeübt haben, die haben sich in den jüdischen Gemeinden wiedergefunden. Und so war es nach 1945 in der DDR genauso. Das heißt, wenn ich jetzt hier Zahlen genannt habe, dann treffen die eigentlich nur auf diejenigen zu, die tatsächlich also auch dann gesagt haben, Also wir möchten uns zu unserem Judentum bekennen und dann in die Gemeinden eingetreten sind. So, daneben gab es auch eine ganze Menge anderer, zum Beispiel auch sehr viele Juden, die politisch linksstehend waren und sich irgendwann von der Religion losgelöst hatten und gesagt haben, wir sind zwar Juden, aber die Religion ist nie wichtig uns, also lassen wir das. So, und als nach 1945 die Gemeinden sich gründeten, war also ein Teil, die da wiederkommen, diejenigen, die hier in Deutschland überlebt haben, das waren wenig, hatte ich gesagt. Dann gab es in der DDR Emigranten, die zurückkehrten. Das waren übrigens vor allen Dingen Linke, die der Meinung waren, in der DDR wird was Neues. Jetzt rede ich von der DDR später, in der sowjetischen Besatzungszone. Hier wird was Neues aufgebaut, da wollen wir dabei sein. Und die also sozusagen nicht aus Gründen ihres Judentums zurückgekommen sind in die DDR, sondern als Kommunisten oder Sozialdemokraten oder wenn sie in irgendeiner anderen Richtung waren. Ja, dann gab es Überlebende der Lager, die nicht aus der DDR weggegangen sind, die hier geblieben sind, auch wenn sie vorher nicht von hier stammten, weil sie hier eine Familie gefunden und so weiter. Und das waren die jüdischen Gemeinden in der DDR. Nicht groß, hatte ich schon angedeutet, und dann auch zunehmend kleiner werdend. Und die jüdischen Gemeinden waren natürlich auch waren für alles zuständig, Religion und so weiter, aber sie waren auch zuständig für die ein Stück die politische Vertretung nach außen. Und deswegen waren die Leute, die an der Spitze der Gemeinden standen, natürlich auch die, die am ehesten auf solches Thema wie antisemitische Strömung reagiert haben. Deswegen war es auch nie unlogisch, dass zuerst so zum Beispiel die Vorsitzenden von einigen Gemeinden sagten, also hier ist was unten im Bosensatz, das ist gar nicht weggegangen. Man braucht bloß genauer hingucken. Aber, das muss man so sagen, das ist nicht wirklich immer auf fruchtbaren Boden gefallen. Bei denen, die Politik und Antifaschismus ernst genommen haben, ja. Aber bei sehr vielen, die unmittelbar nach 1945, sage ich mal, ihr Männlein in die neue Richtung gedreht haben, ja, also die vorher nicht wirklich was mit Antifaschismus und mit Sozialismus am Hut hatte, aber die wussten, zum Weiterleben muss ich mich hier irgendwo arrangieren. Für die war das zum Beispiel nie wirklich ein Thema, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Da waren sie also viel zu stromlinig für mich gewesen, vorher und hinterher auch. So, und deswegen, das ist einer der Gründe, ist dieser Appell von den Funktionären der jüdischen Gemeinden, also nicht wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen. Außer in der Zeit, als, was ich vorhin gesagt habe, als solche die ersten Friedhofsschändungen und sowas passierte, es in der politischen Öffentlichkeit auch ein bisschen gärte. Dann gab es zum Beispiel hier in Dresden auch große Kundgebungen. Es gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen, wo man das thematisiert hat. Es waren aber politische Aktionen und keine wirkliche Auseinandersetzung. Dazu kam etwas, was man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen kann, aber was die DDR kennen, vielleicht noch ein Stückchen wissen. In der DDR ist Antifaschismus vor allen Dingen aus der Zeit 33 bis 45, ich will mal sagen, anerkannt worden. Es gab eine besondere Versorgungssysteme für Leute, die im KZ waren oder im Gefängnis, die in der Emigration waren, besondere Hilfen wie Wohnungen, wie Arbeit und so weiter. Und da sind natürlich auch alle jüdischen Überlebenden einbezogen worden. Allerdings gab es einen Unterschied oder es wurde relativ früh ein Unterschied gemacht zwischen denjenigen, die aktiv den Faschismus bekämpft hatten und denjenigen, die ihn, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, nur erlitten hatten. Ja, und das ist teilweise sogar in Gesetze gegossen worden. Die einen haben also dann mehr Chancen gehabt, etwas noch besondere Leistungen zu bekommen als die anderen. Und das ist auch so ein Zeichen gewesen, dass man das Wesen des Antisemitismus im Gesamtkonzept des nationalsozialistischen Systems nicht wirklich verstanden hat und auch nicht die Tatsache der Ursachen, warum Juden verfolgt wurden während der Nazizeit. Und dazu kommt noch, das können Sie sich vielleicht vorstellen, dass die jüdischen Überlebenden, die nun nicht politisch auch gekämpft haben, und verfolgt worden. Für die war es auch kein gutes Gefühl, zu sagen, wir sind Verfolgte einer niederen Klasse. Ja? Das Problem ist über die ganze DDR weitergeführt haben. Später sind Renten gezahlt worden für Verfolgte des Naziregimes. Und selbst dort gab es einen Unterschied für diejenigen, die gekämpft haben und für diejenigen, die in Anführungsstrichen nur verfolgt waren. Und das ist auch eine Sache, die zum Thema gehört, wie ist die DDR mit dem Thema Antisemitismus umgegangen. Zumal ja die meisten Leute in den jüdischen Gemeinden, es gab auch welche, die politisch gekämpft haben, aber es gab eben viele, die haben nicht politisch gekämpft, die haben im Wesentlichen gelitten, ja, weil sie Jüden waren. Und denen hat natürlich diese Geschichte auch relativ wehgetan. So, und dann kommt eine dritte Sache aus der frühen DDR dazu, die heute auch nicht wirklich gar nicht mehr bekannt ist, die auch mich selbst erschrocken hat, weil ich das eigentlich erst sehr viel später mitbekommen habe, obwohl vor allen Dingen mein Vater davon auch betroffen war. Es gab eine Zeit, die mit dem Stalinismus verbunden ist, also in der Zeit 1949/50 beginnend. Es ist in der Zeit, wo das, was Stalinismus ausmachte in der ehemaligen Sowjetunion, aufgrund sozusagen der politischen Verquickung und auch aufgrund der Tatsache, dass man den Sozialismus so ähnlich aufbauen wollte wie in der Sowjetunion, dass man an der Stelle auch das übernommen hat, was in der Sowjetunion an Antisemitismus eine Rolle spielte. Und ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal erfahren haben. Es gab gerade in der ehemaligen Sowjetunion sehr scharfe Phasen von Antisemitismus in verschiedenen Perioden. Und diese Misstrauen, was auch gegenüber Juden immer da war, was mit bis dahin zu geführt hat, dass Juden, auch wenn sie Kommunisten waren, auch wenn sie Antifaschisten waren, misstrauischer betrachtet wurden als die anderen, weil sie denn vielleicht mit dem Klassenfeind zusammenhängen konnten, weil sie kosmopolitisch waren, das war so ein Begriff. Also Juden, eigentlich so ein bisschen wie jetzt mit der Begriff der Weltverschwörung, der heute eine Rolle spielt. Juden haben kein Vaterland, sondern die sind in der Welt zu Hause. Und das heißt, sie sind nicht bloß im Sozialismus zu Hause, sondern halt, die haben Fäden überall hin. Also diese Vorstellung gab es auch unter Linken, unter Kommunisten zu der Zeit. Ja, und in der Sowjetunion sind sie sehr stark geworden. In der frühen DDR waren sie erstmal gar nicht so stark. Aber sie sind mit dem Überschwappen dieser Strukturformen des Stalinismus, der Veränderungen der Partei, also der SED und so weiter, die ja nach sowjetischem Vorbild umgebaut werden sollte, ist das in einem ganz starken Maße, in einer bestimmten Phase, und das ist die frühe DDR, auch in die DDR und auch in die anderen Länder, wie CSR, wie Polen, wie Ungarn gekommen. Und sie haben weitreichende Konsequenzen gehabt für so ein kleines Land wie die DDR. Das hatte nämlich zur Konsequenz, dass man plötzlich ganz vielen misstraut hat. Man hat gesagt, dass so jetzt ganz vereinfacht gesagt, aber es trifft's. Das sind zwar Kommunisten oder Sozialisten, aber das sind Juden. Und weil sie Juden sind, sind sie nicht so vertrauenswürdig wie die anderen Genossen. Das war am Anfang unterschwellig, dann gab es eine ganze Reihe von sogenannten Überprüfungen. Nach stalinistischen Begriffen hießen die Säuberungen, musste von Kommission erscheinen, seine ganze Biografie erklären und so weiter. Und das Ergebnis dieser ganzen Geschichte waren auch Verhaftungen von politischen Funktionären, weil man sie für Paktierer mit dem Klassenfeind hielt, für Agenten des amerikanischen Imperialismus, und wenn man sich bestimmte Dokumente der Zeit anguckt, ist das auch eine ganz bösartige Sprache, die zum Teil da drin ist, die wirklich antisemitisch ist, auf eine ganz bestimmte Form und auf eine subtile Art antisemitisch war. Und man hat ihnen nicht nur misstraut, man hat sie aus den Funktionen entfernt. Es kam teilweise zu Verhaftungen, auch zu einigen Prozessen. In der DDR nicht zu Todesfällen, in der CSR zum Beispiel, sind sogar einige hingerichtet worden. Juden aus der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, weil man sie als Paktierer mit dem Klassenfeind hielt. Übrigens waren dort auch ganz viele drunter, die in westlicher Emigration gewesen waren. Wo man gesagt hat, also die waren im Westen, die haben dort mit dem Klassenfeind paktiert und denen kann man nicht trauen. Und diese Phase von 1949 bis 1953 war, glaube ich, die schlimmste Phase für Juden in der DDR. Es hat eine sehr große Unsicherheit erzeugt für die dort Lebenden. Nicht bloß für die, die betroffen waren, sondern auch für die ganze Umgebung. Weil da stand, also nicht, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, stand in der Zeitung. Aber es standen bestimmte Verlautbarungen drin. Und diese Sprache hat viele erschreckt. Ja, ich glaube, dass Juden wahrscheinlich noch empfindlicher waren gegenüber dieser Sprache, weil sie sie schon kannten, als andere. Man hat dann irgendwo einen siebten Sinn dafür. Und jetzt komme ich wieder auf die Juden in der DDR zusammen. Die Konsequenz dieser Geschichte war dieses, sage ich mal, doch relativ offenen Antisemitismus gegenüber bestimmten Gruppen. Es ging vor allen Dingen um politisch aktive jüdische Leute. Hatte zur Folge, dass eine Reihe, insgesamt 500, die DDR verlassen haben, 1952, 53, und die jüdischen Gemeinden in der DDR fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben. Ja, also in diesen Jahren teilweise vor allen Dingen aus Angst. Also die waren ja alle betroffen, damit wir jetzt uns keine falschen Vorstellungen machen. Aber das Klima hat sie betroffen gemacht. Und deswegen war das ein sehr großer Verlust für die schon kleinen jüdischen Gemeinden in der DDR. Und ich glaube, eine Geschichte, die für einige traumatisch war. Der Leon Löwenkopf, von dem ich vorhin gerade Ihnen erzählt habe, der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Dresden, war aktiver Sozialist gewesen, KZ-Überlebender. Der ist 1953 im Januar weggegangen und hat einen Brief hinterlassen hier. Welche Enttäuschung er hatte, dass er, der sich eigentlich für ein neues Deutschland einsetzen wollte, der geglaubt hatte, dass Juden jetzt anerkannt und akzeptiert sind, jetzt gehen muss. Weil also ihn hat man auch verdächtigt, solcher Paktierereien mit dem Klassenfeind, auch unter anderem, weil es amerikanische Hilfslieferungen für Juden gab und das wurde auch als suspekt betrachtet. Ja, und er ist dann erst in die Bundesrepublik und in die Schweiz als Beispiel dafür. Und hat aber dieses letzte Erlebnis nie verkraftet. Dass er sagt, eigentlich haben wir gedacht, in einem Staat zu leben, wo der Faschismus ein und allemal zu Ende ist und wir damit nicht mehr konfrontiert werden und jetzt wären wir es wieder. Das war so fast wörtlich sein Brief. Und er war hier in der DDR in hohen Funktionen gewesen, war Chef der Notenbank und so weiter. Also er ist auch so tief gefallen. Aber schlimmer war, glaube ich, nicht, dass er den Beruf verloren hat, sondern dass er sozusagen so eine Enttäuschung erlebt hat von seiner Haltung her. Ja, das glaube ich, wenn wir über Antisemitismus in der DDR waren das einschneidendste Ereignis. Wenn Sie in die Geschichtsbücher der DDR gucken, bis 89 ist das nicht thematisiert worden. Ja, also wenn Sie dort gucken, unter dem Begriff Säuberung 53, also 49 bis 53 in Tschechien, dieser Prozess, von dem ich gesagt habe, das war der Slansky-Prozess. Also über das, was dahinter passiert und welche Folgen hat es, gab es in der DDR nie eine geschichtliche Aufarbeitung, bis zum Ende nicht. Obwohl vieles nach und nach stärker dann auch von den Historikern aufarbeitet wurde, aber dieses Thema nicht. Ich habe das erste Mal davon gelesen, 1990, 92, als ich die Quellen mir dann anguckte. Und dann habe ich mich, ich persönlich mich daran erinnert, dass mein Vater mir das erzählt hatte. Aber der hat eben nie erzählt über den Ganzen, der hat nur erzählt, was ihm passiert ist, dass er die Arbeit verloren hat und dann eine Weile eben erstmal gar nichts mehr machen konnte und nie verstanden hat, warum das so war und dann versucht hat, wieder einen neuen Anfang zu machen. So, das war das zweite Problem, denke ich, was, wenn wir jetzt über DDR und Antisemitismus und Juden in der DDR reden. Das erste Mal ist das ein Stückchen thematisiert worden, 1988, aber eigentlich auch nicht offen, sondern wirklich, wie ich gesagt habe, nach 89. Das dritte Problem, was Juden in der DDR und Antisemitismus miteinander hatten, war das Verhältnis zu Israel. Ja, es ist eine ganz eigenartige Entwicklung gewesen. Unmittelbar nach Gründung des Staates Israel ist die Gründung die Staatsgründung von allen, sage ich mal, Ländern, die später den Weg des Sozialismus gingen, begrüßt wurden. Also als es 1948 gegründet wurde, war es begrüßt in der UNO, in der Sowjetunion, überall. Auch, und der Außenminister der Sowjetunion hat es auch in der UNO nochmal ausgedruckt, etwas, was man sich später gar nicht mehr vorstellen konnte. Und am Anfang gab es auch eine relativ gute Verbindung zu dem jungen Staat Israel. Das hat sich aber relativ früh geändert, und zwar in dem Sinne aus außenpolitischen Gründen. Es wurde relativ offensichtlich und schnell offensichtlich, dass Israel nicht den Weg in irgendeine sozialistische Richtung gehen würde, wie man gehofft hatte mit den Kibbuzim, mit der starken linken Bewegung in Israel, die es unmittelbar, also die es vor 1945 gab und auch nach 1945, sondern dass Israel sich politisch orientiert wird an den USA und an den westlichen Ländern. Und damit begann die Distanz. Ja, es gab, das war die Zeit der Blockbildung. Hier gab es den sozialistischen Block oder den Block der Volksdemokratien. Hier war die kapitalistische Welt. Und dazwischen herrschte kalter Krieg. Und entweder man gehörte dazu oder man gehörte zur anderen Gruppe. Das hatte aber Konsequenzen, weil Israel ist dadurch, dass es für die Politik in der DDR, aber auch für die anderen sozialistischen Länder spätestens in die Reihe des Klassengegners rückte, auch etwas gewesen, was man nicht mehr akzeptiert hatte von seinem Gründungsgedanken her, dass es eine Heimat für die Juden sein sollte. Und auch der Gesamte der Juden, der bei der Israel-Gründung eine Rolle spielte, also was man als Zionismus besteht, es braucht eine Heimat für Juden, ist nicht mehr als was Positives betrachtet worden, sondern als was Negatives. Und als es die ersten Auseinandersetzungen gab, dann im Nahen Osten, vor allen Dingen nach dem Sechstagekrieg oder sowas, also dann wurde das regelrecht virulent. Und aber schon in den 50er Jahren war es nicht mehr so sehr erwünscht, wenn die jüdischen Gemeinden oder wenn man sozusagen sich besonders stark auf Israel, auf ein Land, was zum Klassenfeind gehörte, berief. Und nach dem Sechstagekrieg wurde das noch stärker. Und welche Konsequenzen das hatte, dass man zwar eigentlich fein säuberlich unterschied, sagt, also das ist Israel und das ist der Zionismus und das sind die Juden im eigenen Land, die sind was ganz anderes. Aber welche Konsequenzen das trotzdem hatte, kann man sehen. Es gab so ab den 60er, 70er Jahren, es gab immer politische Karikaturen, ne, wo man politische Ereignisse in Form von Karikaturen in die Zeitung bringt und brachte. Und da gab es eben Karikaturen, wo man israelische Soldaten malte. Die sahen aber aus, wie man sich unter antisemitischen Vorstellungen Juden verstellte. Also Sie wissen, was ich meine, mit Hakennase, ja. Also so dieses typische Bild, wenn man Antisemit ist, wie man sich einen Juden vorstellt. Und dort hat sich der Kreis geschlossen. Ich weiß nicht, ob das jedem dieser Zeichner bewusst war, aber das Signal war da. Ja? Und deswegen war für die Juden in der DDR dieses Umgang mit dem Staat Israel, auch dann, wenn sie, sage ich mal, viele haben sehr genau hingeguckt und die konnten schon unterscheiden, was ist das für ein Konfliktfeld zwischen Palästina und Israel. Es gab auch keine einseitigen Beurteilungen bei vielen. Aber was die meisten nicht vertragen haben, ist diese einseitige Verurteilung von Israel auf der anderen Seite und gar dieses Bild, was dann plötzlich in den Antisemitismus mündete. Das war ein großes Problem, hat auch sehr viele verletzt, ist auch öfters angesprochen worden, zum Beispiel die Vorsitzende der jüdischen Gemeinden haben, wenn sie aufgefordert wurden, so politische Deklarationen mit zu unterzeichnen, gegen den Aggressor Israel meistens nicht unterschrieben. Weil sie gesagt haben, so kann man das nicht sagen, das muss man differenzierter sagen und da geben wir uns nicht her. Ja? Und das heißt, die Haltung zum Staat Israel war auch ein Problem, was in der DDR einhinging mit dem Thema, wie gehen wir mit Antisemitismus und gegen Vorurteile gegen Juden an. Das, glaube ich, war das dritte große Thema, wenn wir jetzt über Antisemitismus und Juden in der DDR sprechen. So, Ich denke, alle drei Themen, die ich Ihnen genannt habe, den Alltagsantisemitismus, der hat sich erneuert. Also ich war in den 80er Jahren Lehrerin an der Berufsschule und habe junge Leute so im Alter bis zu 18, 19 Jahren unterrichtet. Und ich muss sagen, jetzt, ich habe nicht wirklich häufig offenen Antisemitismus erlebt, persönlich. Das ist heute häufiger als damals, um das ganz deutlich zu sagen. So, hat auch damit zusammengetan, wir haben uns unterhalten, dass man manchmal gar nicht wusste, ob das Gegenüber ein Jude ist oder nie, und man auch sehr vorsichtig und zurückhaltend war. Aber in meiner Lehrereigenschaft habe ich es erlebt, habe ich Unterricht gemacht und war ein junger Mann in den 80er Jahren dann, ich glaube 16. Und wir haben uns über bestimmte Sachen unterhalten, Nationalsozialismus, Judenverfolgung. Und er sagte dann, also eigentlich hat der Hitler das schon ganz richtig gemacht. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu den Schülern gehabt, waren sie auch offen. Und da habe ich gefragt, wieso er drauf kommt. Und da hat er gesagt, na ja, die Juden, hat er also eine Reihe von Eigenschaften aufgezählt. Und dann habe ich ihn gefragt, und sag mal, woher hast denn du das? Kennst du jemanden, der Jude ist? Nee, niemanden. Und woher hat er das? Von seinem Großvater. Ja, das heißt, diese Vorstellungen, antijüdische und antisemitische Vorstellungen, sind in den Familien teilweise tradiert worden. Das ist nie die Masse gewesen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gab sie. Und es gab sie nie bloß bei der alten Generation, die 1945 sozusagen auch das Ende der Nazizeit erlebt hat, sondern der junge Mann, von dem ich geredet habe, ist in den 70er Jahren geboren. Ja, das heißt, dieser Alltagsantisemitismus, vor allen Dingen antisemitische Klischees, was stellt man sich unter einem Juden vor, wie sieht er aus, bestimmte Sprüche. Ich kann mich erinnern, wie häufig jemand gesagt hat, ich habe den gehasst bis zur Vergasung. Das ist so ein Spruch. Ja, der Alltagsantisemitismus ist der, wo man gar nicht mehr drüber nachgedacht, wo der herkommt. Oder jemanden in der Pfeife rauchen oder sowas. Ne? Also, oder viele andere Sachen, die dort so eine Rolle spielen, die sind einfach, ich will mal so sagen, als Bodensatz geblieben. Bis zum Ende der DDR. Ne? Natürlich war das insgesamt keine große Gruppe. Wie gesagt, Umfragen sind in der DDR nie gemacht worden, also kann man jetzt nie Prozentzahlen machen. Die sind wirklich erst nach 90 gewesen. Aber man kann es an bestimmten Punkten merken, dass dieser Alltagsantisemitismus da war, wobei man trotzdem der Wahrheit die Ehre geben will. Offene antisemitische Briefe, offene antisemitische Anschläge gab es so gut wie nicht. Ja. Was in der DDR auch in den 80er Jahren schon wieder eine Rolle spielte, waren Friedhofsschändungen. Also dass Friedhöfe geschändet wurden. Man hat auch viele von den Tätern gefasst, aber man hat darüber nicht berichtet. Es sind also eine ganze Reihe von den Sachen aufgeklärt worden, waren auch häufig jüngere Leute. Aber man hat, um das antifaschistische Bild nie zu beschädigen, das die DDR von sich gezeichnet hat, einfach diese Tatsachen ganz selten geschildert. Und ich kann mich an einen einzigen Prozess erinnern, der solche antisemitischen Handlungen zum Inhalt hatte und der ist auch erst Ende der 80er Jahre in Berlin geführt worden gegen junge Leute, die auf einem Friedhof in Berlin sehr viel Zerstörung gebracht haben. Und die sind dann gefragt worden, warum sie das gemacht wurden. Das war übrigens der erste Prozess, worüber dann auch berichtet wurde. Und das war wirklich fast Ende der 80er Jahre. Und da war das nicht eindeutig antisemitisch bei den jungen Leuten, aber es waren diffuse Vorurteile, die waren. Diffuse Bilder, was alles fremd und eigenartig und nicht ganz sozusagen zu uns oder zum Land passend waren. Ja, und demgegenüber, damit man das Bild auch vollständig zählen, damit wir jetzt nie bloß die eine Seite, demgegenüber hatte die DDR aber den Anspruch, hatte ich vorhin schon gesagt, ein antifaschistisches Land zu sein. Und es gab eine ganze Menge von Büchern, die dieses Thema behandelt haben, die es gut behandelt haben. Es gab eine ganze Menge von Filmen, die das Thema sehr sauber und sehr gut behandelt haben. Was aber fehlte, wenn man sich jetzt die ganze Literatur anguckt, ist zum Beispiel eine, sag ich mal, oder es gab auch Bücher zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus, was es aber nicht gab, ist eigentlich diese Auseinandersetzung in der Tiefe, wie sie notwendig gewesen wäre. Erst 1987 ist das erste ganz große Buch, was oft für viele Leute dann in so ein bisschen Aha-Erlebnis war, rausgekommen. Das hieß Der gelbe Fleck von Rosemarie Schuder und Rudolf Hirsch, ein hervorragendes Buch, wo mal Wurzeln des Antisemitismus mitgenannt wurden, wo genannt wurde, welche aus welchen Zeiten, aus welchen Ursachen Antisemitismus entsteht und was bis in die frühe Nachkriegszeit geführt hatte. Das Buch hat, ich glaube, 200.000 Auflage gehabt. Daran merken Sie aber, welche Nachfrage war und welches Interesse. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein Buch über Ursachen von Antisemitismus mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren. Ne? Da war Nachholbedarf, da waren Wissenslücken und genauso ist das sichtbar geworden. Es gab in der DDR sehr lange nicht allzu viel Öffentlichkeit zum Thema Juden. Wie leben sie? Wie ist das in der DDR? Viele Leute wussten gar nicht, dass es hier Juden in der DDR gibt. Zum Beispiel, dass die jüdische Gemeinde hier nie weit davon auf der Bautzer Straße ihr Zuhause hatte. Obwohl da ein Schild dran war. Ja, haben die meisten nicht gewusst. Ja, es war auch nicht ein Thema, was in der Öffentlichkeit war. Die jüdischen Gemeinden, muss ich der Wahrheit die Ehre geben, wollten es auch nicht unbedingt. Da gab es auch noch ein paar Ängste, aber es ist auch nicht öffentlich gemacht worden. Und es gab auch zu wenig Möglichkeiten, dass sich Leute mit Judentum und Juden vertraut wurden. Und deswegen gab es in der DDR einen ziemlichen Nachholbedarf an Wissen. Den haben dann verschiedene Leute gestillt. Es gab Organisationen wie die Gesellschaft damals hieß es Arbeitskreis Begegnung mit dem Judentum. Die haben ganz viel Veranstaltungen in Kirchen gemacht. Es gab junge Leute, die sich für Friedhofseinsätze zur Säuberung von Friedhöfen gemeldet haben. Damals meistens politisch organisiert. Und es gab auch erste Versuche, Ausstellungen zu machen. Und ich kann mich erinnern, es war eine Riesenausstellung in Berlin 1988 zum Thema Juden in der Geschichte und später dann auch in der DDR. Da standen die Leute bis zu 4 Stunden Schlange, um dort reinzukommen. Ja? Und auch das ist ein Beispiel dafür, was dort eigentlich für ein Bedürfnis war, sich dafür zu interessieren. So, Krisenbedürfnis und wenige Juden. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, wie viel wir noch 1989 waren, dann merken Sie auch dieses mit Diskrepanz. Hier in Dresden gehörten 1989 noch 61 Leute zur jüdischen Gemeinde. 61. In Leipzig 30, in Chemnitz 12 und so weiter. Und in Berlin waren es noch etwas mehr als 200, zwar die größte Gemeinde in der DDR. Und das heißt, Judentum war auch nicht mehr sichtbar, wirklich. Da gab es ein paar Leute, die man kannte, ja, also so ein paar Persönlichkeiten, aber man wusste es nicht. Und heute streiten sich die Geister darüber, war das gut oder schlecht. Nicht, dass es so wenige waren, aber ob man es wusste oder nicht. Ja? Viele Juden heute überlegen sich, ob sie möchten, dass der andere das weiß oder nicht. In der DDR war der umgedrehte Fall, wie ich gesagt habe, und es gab eine Neugier, aber nicht wirklich eine negative Neugier, jedenfalls nicht offen. So, heute ist das zum Teil wirklich ganz anders. Es gibt eine gesunde Neugier, das ist richtig, aber es gibt auch ekelhafte und unangenehme Angriffe. Ja, ich habe mir jetzt gerade, als ich mich heute vorbereitet habe, noch so einen Brief rausgesucht, den wir hier 2004 bekommen haben. Einer von vielen, wo ich sah, das hätte ich eigentlich nicht gerne erleben wollen. Solche Teile. Ne? Von dem, was Nazi-Demos manchmal an Aussagen mitbringen, ganz zu schweigen. Aber auch, was so persönliche Angriffe sind. So, und das beispielsweise ist etwas, was Ihnen wenige Juden aus der DDR sagen werden. Dass ihnen also das passiert ist. Ja, es sind andere Sachen, die habe ich versucht, ein bisschen deutlich zu machen, also was an Defiziten da war. Aber diese Angriffe haben in dem großen Maß nach 1990 zugenommen. Also in der Erfahrung. Ja, hat natürlich auch viel damit, dass Antisemitismus mit rechten Bewegungen verbunden ist. Wenn rechte Bewegungen offen sind, können sie das auch offen propagieren und sie gehen so weit, wie es geht, dass es rechtlich zugelassen ist. Und das kann zum Teil ziemlich weit gehen, siehe Bombenholocaust oder sowas. Ne? Oder andere Formulierungen, die dann kommen. Oder Formulierungen der NPD-Fraktion im Landtag, die auch immer genau bis an die Grenze gehen, wo man sowas tun kann. Ja, und was ich gerne noch so als Abschluss sagen, und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Fragerunde. Was fehlt bis jetzt? Ich weiß ja nicht, ob hier Historiker dabei sind oder Interessierte. Was es übrigens überhaupt noch nicht wirklich gibt, ist ein Vergleich zwischen Ost und West. Ja? Ich habe Ihnen jetzt vor allen Dingen über die DDR erzählt und ein bisschen ein paar Blicke. Aber ich habe auch am Anfang gesagt, es ist ein umkämpftes Feld, wie das zu beurteilen sei. Es geht bis zu absoluter, sag mal, Verklärung, alles gut und Antifaschismus und prima und nichts war, bis zur negativen Verteufelung. Ich habe versucht, die Mitte, oder was auch immer, es ist nicht die Mitte. Man sagt das so nett, ein differenziertes Bild zu zeichnen. So, aber es ist noch nicht wirklich vollständig, das Bild. Vollständig wird es dann, wenn man guckt, wie war es hier, wie war es dort, wo gibt es Ähnlichkeiten, wo hat es was mit der Zeit zu tun, dass bestimmte Tendenzen aussehen, wo ist der Ursprung auf beiden Seiten, lebten Deutsche mit dem Nationalsozialismus als Vergangenheit. Und der Blick, der ist überhaupt noch nicht wirklich da. Ja, und dann würde ich, denke ich, wird das Bild nochmal ein Stück in anderer Seite. Enthebt uns aber hier bei uns nicht der Aufgabe, eben auch über das nachzudenken, was in unserem Teil vor 1989 war. Ja? Vielleicht soweit. Und jetzt denke ich, würde ich fragen, weil das ist so, es ist viel und deswegen denke ich, ich habe jetzt versucht, bloß ein paar Akzente jetzt nochmal zu setzen. Vielleicht können wir da noch miteinander reden. Ja? Gut, also bis dahin erstmal.
Also, wir haben jetzt den Vortrag aufgenommen, würden das Mikro jetzt aber ausmachen, damit er für die Diskussion ist.